Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wir haben es ja eben schon gehört, das Video aus dem Irak sorgt für viele Fragezeichen. Viele fragen sich, ob ein solcher Angriff in einer solchen Situation gerechtfertigt ist, weil kaum jemand über die Einsatzregeln und Vorschriften für solche Einsätze eigentlich Bescheid weiß, haben wir einen Experten hierfür gesucht. Hans Krech ist Offizier und Militärstratege, Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Forums für internationale Sicherheit und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Krech.
Guten Tag.
Herr Krech, Sie selbst sind ausgebildeter Soldat und haben auch schon Fortbildungen für Offiziere gegeben. Wie normal ist das, was wir auf dem Video da sehen?
Auf dem Foto, aus dem Film sind zu sehen zwei amerikanische Kampfhubschrauber, A-64 Apache, die Mitte Juli 2007 in Bagdad auf einer Ansammlung von Menschen, die dort also auf der Straße sich unübersichtlich bewegen, feuern. Und das ist mitzuhören auf dem Video, wie die beiden Waffensystemoffiziere, in einem Apache sind jeweils zwei Offiziere untergebracht, die also den Apache fliegen, und ein Waffenkontrolloffizier, Waffensystemoffizier, sich gegenseitig also auch die Ziele zuweisen und dabei wenig Rücksicht nehmen auf mögliche spätere Mithörer von der Presse. Das spielt also da natürlich keine Rolle. Und solche Angriffe werden aufgezeichnet mit einer Videokamera, und diese Mitschnitte sind also vor zwei Tagen in Washington der Presse vorgestellt worden. Die sind also auf verschlungenen Wegen, die ich auch nicht näher charakterisieren kann, an die Presse geraten.
Aber wie normal ist das sozusagen, was wir da sehen auf diesem Video?
Also, dass alle Angriffe aufgezeichnet werden, das ist normal bei Tag und Nacht. Dass die der Presse zur Verfügung gestellt werden, eher nicht. Also im Irak sind hunderte von Kampfhubschraubern A-64 im Einsatz gewesen. Die haben sich sehr bewährt bei der Aufstandsbekämpfung. Und man muss also vielleicht als Hintergrund dazu sagen, dass damals im Irak eine außerordentlich schwierige Situation war. Im Sommer 2007 haben sich alle arabischen, sunnitischen Untergrundgruppen unter der Führung von Al-Qaida vereinigt. Das ist also das Schlimmste, was den Amerikanern passieren konnte. Die haben also alle zusammengehalten und haben zusammen mehrere große Städte erobern können von den US-Truppen in den arabischen, sunnitischen Provinzen westlich von Bagdad, darunter die große Provinzhauptstadt der Al-Anbar-Provinz Ramadi. Das ist also was Bedeutendes gewesen. Die Amerikaner waren da defensive, ständig auf der Verliererstraße, und es war bekannt, dass die Untergrundgruppen unter Führung von Al-Qaida auf dem Weg waren nach Bagdad, um in der 4-Millionen-Metropole Bagdad die Entscheidungsschlacht, nichts anderes, die Entscheidungsschlacht gegen die amerikanischen Truppen im Häuserkampf zu schlagen. Das heißt, das war eine Situation, wo mehrere tausend Untergrundkämpfer verdeckt auf dem Weg nach Bagdad waren, dort in der Bevölkerung untergetaucht sind und den Krieg aufgenommen haben in der Hauptstadt, um die Amerikaner vollständig zu vernichten. Das wussten die Amerikaner. Das heißt, die Stimmung war sehr gereizt. Die Apache-Hubschrauber kreisten damals immer über der Hauptstadt Bagdad. Die sind am Rand der Stadt, dem Flughafen von Bagdad, den Zivilen, stationiert gewesen und haben also von dort aus routinemäßig ständig Flüge gemacht und natürlich alle Menschenaufläufe auch aus der Luft kontrolliert. Der Apache hat eine 30mm Maschinenkanone, damit kann man relativ weit schießen, die Durchschlagskraft ist enorm, und die ist dann natürlich häufig zum Einsatz gekommen. Also ich vermute, dass es sowas täglich gegeben hat, dass da natürlich nun Zivilisten betroffen waren mit zwei Journalisten von Reuters. Das dürfte nicht die Regel gewesen sein, aber geschossen haben die mit Gewissheit in der damaligen Situation jeden Tag über Bagdad.
Weil sie so nervös waren aus ihrer Sicht?
Ja. Also alle wussten das, der amerikanische Nachrichtendienst wusste das, das wussten alle. Da waren Flugblätter aufgefunden worden. Das wurde sogar in den Moscheen gepredigt, in den sunnitischen arabischen Moscheen, dass jetzt die Ungläubigen, so hieß das damals, die sollen brennen. Ja, das war also so, was man hören konnte, überall. Ja, da können Sie sich vorstellen, dass die natürlich vermutlich eher geschossen haben, bevor sie nachgedacht haben. Das ist keine Entschuldigung für das, was dort passiert worden ist. Soweit ich weiß, hat das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, das auch nicht verschleiert, sondern hat sich zu den Fehlern bekannt, aber das ist kein Zwischenfall gewesen, der zum damaligen Zeitpunkt, heute wäre das ungeheuerlich, ja, das ist völlig klar, zum damaligen Zeitpunkt außerhalb dessen gewesen wäre, was dort vermutlich im Irak auch in anderen Städten fast täglich passiert ist.
Nun ist ja aber dieses Video doch erst jetzt aufgetaucht, also man hat es damals ja nicht freigegeben. Reuters hat ja nach dem Video verlangt und es nie bekommen sozusagen.
Ja, also wie diese Praktiken sind beim US-Militär, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sind solche Einsätze heute hoffentlich undenkbar. Das liegt daran, dass das US-Militär in dieser unglaublich schwierigen Situation, wo sie also wirklich vor einer vollständigen Niederlage im Irak standen. Das war die Situation im Irak Mitte, Ende 2007 gab es einen Wechsel im Oberkommando. Ja, also es geht darum, wie das so schön heißt, die Herzen und die Hirne der Bevölkerung zu erreichen. Das heißt, in einem Zweifelsfall, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich also das Feuer öffne und möglicherweise Zivilisten auch mit treffen könnte, schieße ich eben nicht.
Aber
das sind heute die Bestimmungen.
Ja.
Seit Ende 2007 gelten die.
Aber galt nicht vorher auch schon das Beschießen von Zivilisten und Verletzten als verboten?
Das ist in diesem Fall nicht völlig eindeutig gewesen. Da kann man natürlich lange im Nachhinein drüber streiten. Ja, das US-Militär sagt das, also die beiden Reuters-Journalisten, zwei Iraker, ja, die irakische Staatsbürger, die für Reuters gearbeitet hatten, trugen Kameras mit langen Objektiven. Und wenn man sich diese Videos anschaut, ist das nicht ganz eindeutig, ob diese langen Objektive nicht vielleicht eine Rakete, eine Panzerbüchse oder eine Kalaschnikow gewesen sein können.
Was diese Geschichte ja insgesamt hier in Deutschland auch so komisch erscheinen lässt, ist, dass die US-Regierung offenbar versucht hat, mit vielen Mitteln die Veröffentlichung dieses Videos zu verhindern. Also es wurde A als geheim eingestuft, der Nachrichtenagentur Reuters durfte das Video nicht zugeführt werden, die durften es nicht veröffentlichen und auch überhaupt nicht erhalten. Und nachdem dann das Video dieser Internetseite den WikiLeaks zugespielt worden war, haben Geheimdienstler und andere US-Behörden offenbar versucht, auf diese Journalisten Druck auszuüben. Die WikiLeaks-Mitarbeiter wurden sogar verfolgt, fotografiert und beschattet. Warum machen die USA das? Also ich meine, ist das Video jetzt nicht umso brisanter für Sie, wo es im Irak eben gerade wieder so ein bisschen auf der Kippe steht?
Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die wir vielleicht aus unserer deutschen Sicht so nicht beantworten können. Ja, das vermag ich auch nicht. Aber klar ist, dass sich die grundsätzliche Einstellung durch die neue US-Dienstvorschrift sich gegenüber Zivilisten vollständig geändert hat. Das kann ich also bestätigen. Der General Petraeus verlangt heute von den US-Offizieren, dass sie sich also intensiv mit mit der Zivilbevölkerung beschäftigen. Was sind das für Menschen? Was haben die für eine Religion? Wie denken die? Wie arbeiten die? Wie leben die? Wie kann ich mich mit denen verständlich machen? Wie kann ich denen helfen? Wie kann ich deren Vertrauen erwinnen? Das ist früher anders gewesen. Man hat also da vor allen Dingen immer dran gedacht, können die gefährlich werden? Was kann ich machen, um mich zu schützen, um meinen Auftrag zu erfüllen? Wann muss ich schießen? Guckt der misstrauisch oder gefährlich? Ja, wie bewegt er sich? Heute muss man halt den Zivilisten sehr viel mehr Vertrauen entgegenbringen. Das ist sehr, sehr viel schwieriger, auch für die Soldaten sehr viel schwieriger, weil die das eben völlig anders gewöhnt waren. Die waren gewöhnt, sofort zu schießen. Und das war aber gang und gäbe, das war immer so in den US-Streitkräften.
Sagt Hans Krech, er ist Offizier und Militärstratege. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wir haben es eben schon gehört, ein durch die US-Armee geheim gehaltenes Video wurde gestern veröffentlicht durch eine Internetseite, die sich der Veröffentlichung von geheimem Material verschrieben hat. WikiLeaks heißt diese Seite. Das Video zeigt, wie zwei US-Hubschrauber 2007 eine Gruppe von etwa ein Dutzend Zivilisten beschießen. Es sterben im Kugelhagel auch zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Das Video sollte eigentlich nie an die Öffentlichkeit gelangen. Am Telefon begrüße ich jetzt den Wissenschaftler und Publizisten Stefan Krempel, der zum Themenbereich Krieg und Internet arbeitet. Schönen guten Tag, Herr Krempel.
Ja, hallo.
Herr Krempel, jetzt wurde dieses Video Anfang dieser Woche veröffentlicht. Mit 3 Jahren Verspätung kann man eigentlich sagen, weil Reuters nicht locker gelassen hat, die Nachrichtenagentur, und das Video der Seite WikiLeaks dann am Ende zugespielt wurde. Der Irak ist schon lange nicht mehr im Mittelpunkt. Heute schaut die Welt auf Afghanistan. Was bedeutet es also, dass dieses Video jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt?
Ja, das Video kommt zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt für die US-Armee, weil sie eigentlich den Irakkrieg schon weitgehend abgeschrieben hat, weil dort sich die Dinge ein bisschen besser entwickeln als momentan in Afghanistan und jetzt dieser mehr oder weniger vergessene Krieg im Irak nochmal sehr stark nach vorne gespielt wird und eben auch die Auswüchse, die dieser Krieg dort genommen hat.
WikiLeaks, die Seite, die das veröffentlicht hat, nennt sich selbst eine Whistleblower-Seite. Das sind also Internetseiten, die sich darauf spezialisiert haben, geheime Informationen anonym zu veröffentlichen. Welche Bedeutung haben diese Seiten inzwischen?
Seiten wie WikiLeaks sind von sehr großer Bedeutung für die Informationsfreiheit und für die Meinungsfreiheit. Über solche Plattformen werden inzwischen reihenweise und im Tagestakt sehr brisante Dokumente veröffentlicht, die vor allem aus Regierungs- oder aus Wirtschaftskreisen kommen und über die eigentlich der Schleier des Vergessens gehüllt werden soll.
Sollten eigentlich nicht das Journalisten leisten, also diese Aufgabe von WikiLeaks?
Das ist natürlich eine Aufgabe auch des Journalismus. Allerdings ist es natürlich so, dass die Finanzierung des investigativen Journalismus schon immer sehr schwierig war, weil das eben doch ein sehr langfristiges Qualitätsprojekt immer wieder ist. Und das können sich im Moment oder leisten sich im Moment eigentlich nur vor allem sehr große Zeitungen oder Magazine. Und das ist natürlich alles sehr aufwendig und anstrengend. Und insofern ist es natürlich begrüßenswert, wenn es eben Plattformen gibt, die eben so als Kulminationspunkt auch für den investigativen Journalismus eben fungieren, wo eben mehrere Leute gleichzeitig hier Dokumente veröffentlichen oder eben an die Öffentlichkeit bringen und die dann natürlich auch wieder Gegenstand einer weiteren journalistischen Prüfung und Ausarbeitung sein können. Also letzten Endes arbeitet hier so eine Plattform wie WikiLeaks dem investigativen Journalismus natürlich direkt in die Arme und wird ja auch teilweise von Journalisten mitbetrieben.
Jetzt ist dieses Video aufgetaucht Anfang der Woche. Wie gefährlich kann es denn sein jetzt für die US-Regierung und vor allen Dingen für die Situation auch im Irak?
Das ist eine gute Frage, wie weit dieses Video jetzt noch Wellen schlagen wird. Das hat eine Weile gedauert, bis es überhaupt aufgegriffen wurde. Am Montag war ja die Pressekonferenz in Washington. Danach haben es vor allem erstmal Blogger aufgegriffen. Und als dann der Druck eben immer größer wurde, auch für die Zeitungen und für die Fernsehberichterstattung, ging es dann auch dort mehr oder weniger rund. Das hat eben dann so einen Tag oder zwei Tage gedauert, bis auch die Wellen in den traditionellen Medien immer höher schlugen. Die Frage zur Irak-Situation ist ja so, dass dort natürlich nach wie vor die Lage relativ brenzlig ist. Insofern kann es natürlich sich auch dort nochmal stärker auswirken. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es nochmal eine entscheidende Wende in der ganzen Situation dort unten bringt.
Jetzt sind Sie ja auch selbst Historiker. Was glauben Sie denn, wie geht es denn weiter? Das Zusammenspiel von Medien und ich sag mal solchen Online-Plattformen, die dann solch brisantes Material veröffentlichen können und eben auch ja, kriegerischen Auseinandersetzungen in Zukunft.
Also man merkt ja schon seit einigen Jahren, also letztlich schon im Kosovo-Krieg, aber dann noch stärker auch im Irak-Krieg, dass das Internet eine immer stärkere Rolle auf die Berichterstattung nimmt, in Kriegszeiten vor allem. Also gerade in Konflikt- und Krisenzeiten ist eben kann sich das Potenzial des Internets sehr gut ausspielen, dass gerade Beobachter vor Ort, die eigentlich jetzt nicht direkt den Medien angeschlossen sind, dass die trotzdem Berichte, Augenzeugenberichte mehr oder weniger liefern können und damit natürlich ein ganz anderes Bild nochmal zeigen des Kriegs. Im Irakkrieg haben wir es beispielsweise gesehen durch den Blogger Salam Pax, der ist unter einem Pseudonym aufgetreten und hat eben so das Gegenbild abgegeben, das klare Gegenbild zu den sogenannten eingebetteten Reportern, die mit der US-Armee unterwegs waren und die eben direkt auf den Panzern quasi mitgesessen haben. Salam Pax dagegen war eben in Bagdad, wo ja eigentlich auch eine Nachrichtensperre mehr oder weniger verhängt war, wo gerade ausländische Journalisten eben kaum sich ein Bild der Ereignisse machen konnten. Und er hat dieses Vakuum sehr gut ausgefüllt und hat eben eigene Berichte über die Lage vor Ort an die Netzwelt hinaus posaunt.
Das sagt der Wissenschaftler Stefan Krempel, der im Zusammenhang mit Medien, Internet und Krieg forscht und arbeitet und für uns das jüngst veröffentlichte Video aus dem Irak eingeschätzt hat. Herr Krempel, vielen Dank für das Interview.
Ja, ich danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.